Nächster Halt, Universität.
Hallo an alle Zuhörenden, mein Name ist Lukas und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge des 9B Podcasts. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Die Arbeitswelt ist im ständigen Wandel. Belgien hat zum Beispiel erst kürzlich per Gesetz die 4-Tages-Woche ermöglicht und seit der Corona-Pandemie sind des Weiteren eben auch viele Menschen dazu angehalten, ihre Arbeit im Homeoffice zu verrichten. Und genau über dieses Thema möchte ich heute berichten. Und dazu haben wir natürlich wieder einen tollen Gast, den ich jetzt kurz vorstellen möchte. Professor Florian Kunze leitet den Lehrstuhl für Organizational Studies und das Future of Work Lab an der Universität Konstanz. Und er ist einer der führenden wissenschaftlichen Experten zu den Themen Generationenmanagement, erfolgreiche Führung, Personalmanagement, Digitalisierung, aber eben auch Homeoffice. Und er hat mehr als 70 Publikationen veröffentlicht, welche wiederholt in renommierten Medien wie der Wirtschaftswoche oder dem Economist und anderen aufgegriffen wurden. Und außerdem berät er regelmäßig Firmen zu effektiven Ansätzen für zukunftsorientiertes Führungsverhalten und Personalmanagement. Herr Kunze, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über das Thema Homeoffice zu sprechen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wie ich schon erwähnt habe, sind Sie ein Experte für erfolgreiche Führung in der Arbeitswelt. Und da hatte ich eine Frage, wie muss eine Führungskultur aussehen, um im heutigen digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein?
In Bezug auf Digitalisierung, aber jetzt auch besonders, was wir jetzt sehen in der Corona-Pandemie, dass viele Leute von zu Hause arbeiten, in Wissenstätigkeiten, in Bürotätigkeiten. Da braucht es schon ein anderes Führungsverhalten, eine andere Führungskultur, als das häufig noch klassisch auch in vielen deutschen Unternehmen verbreitet ist. Also was wir da klassischerweise sehen, ist so eine Führung, die schon relativ stark auf Kontrolle ausgerichtet ist, dass man die Mitarbeitenden im Blick haben will als Führungskraft und denen nicht gerade einen Vertrauensvorschuss gibt. Was wir jetzt aber sehen und viele der Zuhörenden, die selber jetzt von zu Hause gearbeitet haben, haben das wahrscheinlich auch wahrgenommen. Wenn man jetzt irgendwie von zu Hause arbeitet und da relativ unabhängig unterwegs ist als Mitarbeiter, als Geführter, da kann die Führungskraft ja gar nicht mehr gut kontrollieren. Das geht hier einfach gar nicht mehr. Das heißt, da brauchen wir eigentlich eine ganz andere Ausrichtung von Führung, wo es eine gute Austauschbeziehung, eine gute Vertrauensbeziehung mit der Führungskraft gibt, wo längerfristige Ziele festgelegt werden, für die der Mitarbeiter dann am besten auch von sich selbst heraus, also intrinsisch motiviert ist. Und das ist eigentlich, wo man da hin muss. Und es gibt einige Firmen, die haben das und auch Führungskräfte, die haben das schon sehr gut auch vor Corona gemacht. Die haben da jetzt sehr von profitiert. Wer ja dieses klassische Führungsverständnis jetzt vor Corona hatte, der hatte da jetzt ganz schön Probleme. Und weil das jetzt aufzubauen, eine gute, vertrauensvolle Beziehung, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, in einer digitalen Zusammenarbeit, das ist schon ganz schön schwierig.
Sie haben erst kürzlich das Buch Homeoffice und mobiles Arbeiten, klare Antworten aus erster Hand veröffentlicht. Und dafür haben Sie eben auch eine große Studie eben zur Arbeit im Homeoffice eingeleitet, über die ich mich sehr gerne eben auch mit Ihnen unterhalten möchte. Und zuerst würde mich aber auch interessieren, was die ausschlaggebenden Beweggründe für diese Studie waren.
Ja, also Sie haben das ja bei meiner Vorstellung schon angesprochen. Mit meinem Team hier in Konstanz, wir beschäftigen uns auch schon vor Corona mit diesen Digitalisierung der Arbeitswelt. Was haben jetzt so digitale technologische Veränderungen für Auswirkungen auf Mitarbeitende? Und da haben wir jetzt gedacht, als die Corona-Pandemie da losging und wir wirklich ja diese massive Veränderung da hatten, dass plötzlich ein Großteil der Mitarbeitenden in Deutschland von jetzt auf gleich von zu Hause arbeiten konnten und das vorher überhaupt nicht der Standard war, dass das ja eigentlich ein ziemlich spannendes Experiment ist und dass man das ja eigentlich ziemlich gut jetzt auch begleiten könnte. Und da haben wir diese Konstanzer Homeoffice-Studie gestartet. Das ist eine Studie, wo wir 700 Beschäftigte jetzt kontinuierlich seit Beginn der Pandemie, also seit Ende März 2020 im ersten Lockdown wiederholt befragen. Inzwischen sind wir da in der 14. Befragungswelle und wir können quasi da ganz gut nachverfolgen, wie geht es jetzt diesen Mitarbeitenden, die von zu Hause arbeiten oder auch wieder ins Büro zurückgekehrt sind. Was sehen die da für Vorteile? Wie zufrieden sind die? Wie motiviert sind die? Was gibt es da vielleicht für Herausforderungen auch? Also manche sind da auch durchaus auch erschöpft und nehmen die Situation auch als belastend dar. Und neben dieser Mitarbeiterperspektive können wir auch sehr genau gucken, was machen Führungskräfte und was machen eigentlich Organisationen, auch Unternehmen, um jetzt diesen Wandel zu gestalten? Gehen die den proaktiv an? Welche Maßnahmen werden da eingeleitet? Und sind die Unternehmen eigentlich daran interessiert, das jetzt auch längerfristig fortzusetzen?
Sie haben ja gerade schon vorher angesprochen, dass eben diese klassische Führungskultur Probleme in der jetzigen Zeit hat. Woran liegt das, dass eben noch so einige Unternehmen sich gegen diese Homeoffice-Struktur stellen, zumal der Wunsch ja der Arbeitnehmer doch auch sehr hoch ist, auch in Zukunft Möglichkeiten zu haben, im Homeoffice zu arbeiten?
Genau, also diesen Wunsch, das weiter fortzusetzen, das sehen wir sehr, sehr stark in unserer Studie, aber auch in anderen vergleichbaren Befragungen ist das eigentlich meistens relativ konsistent. Also wenn man so Wunschkonzert macht, die Mitarbeitenden fragt oder die Teilnehmenden bei uns in der Studie, wie viel würden sie eigentlich gern von zu Hause arbeiten, wenn sie die freie Wahl hätten, dann ist das meistens so Richtung 3 Tage pro Woche. Und das ist relativ konstant über die ganze Zeit. Also die Mitarbeitenden, die sehen da viele Vorteile drin, dass man eine höhere Flexibilität, eine höhere Autonomie hat, dass man das Privatleben und das Berufsleben eigentlich viel besser übereinander bringt, als wenn man das so ganz stark separiert hat, wie das klassisch bei uns in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern immer der Fall war. Das kommt interessanterweise ja daher, dass es da so eine totale fahrtabhängige Entwicklung gab bei der Arbeitskultur, die wir auch haben, dass man eigentlich unreflektiert das Arbeitssetting und auch die Arbeitszeit, die sich eigentlich so aus der industriellen Produktion und aus der industriellen Revolution ergeben hat, dass man in die Fabrik kommen muss, um da zu produzieren. Das ist natürlich weiterhin auch notwendig und sinnvoll, dass man die einfach 1:1 auf Bürotätigkeiten auch übertragen hat und gesagt hat, ja, die in der Fabrik, die müssen doch hier fix da sein, die müssen Schicht arbeiten, die haben fixe Arbeitszeiten. Im Büro brauchen wir das auch. Aber wir sehen das jetzt ja auch, wenn man auch auf jetzt Produktivität und Prozesse guckt, dass das ja gar nicht zwingend notwendig ist, sondern dass auch durch steigende Digitalisierung, die wir ja auch in den letzten Jahrzehnten sogar ja erfahren haben, ganz viele dieser Tätigkeiten, Büro- und Wissenstätigkeiten sehr gut von zu Hause ausführbar sind. Und das hat es jetzt ja diese ganze Situation offensichtlich gemacht, die Corona-Pandemie, dass dieses Argument der Arbeitgeber oder der Unternehmen und auch der Führungskräfte, die es vor Corona gab, wo dieses Arbeiten von zu Hause der totale Ausnahme war und auch von vielen Unternehmen und Führungskräften aktiv unterbunden wurde, dass das eigentlich nicht mehr so haltbar ist. Und deshalb ist auch meine Prognose, dass sich das relativ stark durchsetzen wird, viel, viel auf einem viel, viel höheren Level auch sich fortsetzen wird, auch wenn wir jetzt irgendwann aus der pandemischen Situation rausgehen.
Stichwort Digitalisierung. Sind die Unternehmen überhaupt auch schon im großen Teil gewappnet, um das Arbeiten von zu Hause für eben die Arbeitnehmer zu ermöglichen? Oder sehen Sie da noch Verbesserungspotenzial?
Ja, also wir gucken uns auch immer an in der Studie, ob in der Tat diese Rahmenbedingungen schon so da sind, dass das gut funktioniert. Und da ist das eine, was wir auch sehen, was auch wichtig ist für die Produktivität, dass man da gut arbeiten kann, ist die IT-Ausstattung der Mitarbeitenden von zu Hause. Und da sehen wir immer noch aktuell, am Anfang war das noch stärker, dass da mehr, also knapp 50% der Befragten sagen, sie arbeiten immer noch zumindest zum Teil mit eigenen IT-Equipment von zu Hause. Und ja, das ist immer noch so. Das heißt, da wurde jetzt noch nicht von allen total nachhaltig investiert. Und das ist auch so ein bisschen die Haltung, die man manchmal sieht, gerade auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei den ganz großen Unternehmen, die haben das manchmal schon systematischer umgestellt, die da sagen, ja, wie nachhaltig ist das denn jetzt? Vielleicht können wir nach Corona die Uhr wieder zurückdrehen irgendwie. Das wird ja wieder wie vorher. Warum soll ich da jetzt investieren? Und auch wenn ich schon jetzt ein Unternehmen habe, was auch nur 200 oder 300 Mitarbeiter habe, wenn ich denen allen eine komplette IT-Ausstattung zusätzlich nochmal zu Hause zur Verfügung stellen muss und muss die im Büro vorhalten, da entstehen schon ganz schöne Kosten. So. Und da wird erst nochmal gezögert und erstmal abgewartet und eher reaktiv gehandelt. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Also das muss einfach jetzt stattfinden. Das ist ja nicht nur eine Wertschätzung oder auch eine Voraussetzung, dass die Mitarbeitenden gut arbeiten. Da geht es auch dann ums Thema IT-Sicherheit, ne? Dass man da eine sichere Arbeitsumgebung hat und dass da nicht irgendwas auf privaten Endgeräten stattfindet, was ich als Firma gar nicht mehr kontrollieren kann. Weil da geht es ja schnell auch um viele vertrauliche Daten bei ganz vielen Firmen und so weiter. Also da ist es wichtig, da noch nachzusteuern. Das sehen wir schon ziemlich stark in unserer Studie. Ein anderer Punkt, wenn ich da noch so ein bisschen weiter ausführen kann, ist, dass man quasi noch aus einer zweiten Perspektive oder einer zweiten Dimension auch investieren muss für die Unternehmen, weil was wir jetzt hier sehen, ich hatte das ja eben kurz angesprochen,
dass die Präferenz ist, nicht 5 Tage von zu Hause arbeiten und auch die Firmen haben nicht die Präferenz, dass die Leute permanent im Homeoffice sind, sondern dass es da eine starke Präferenz auch bei den Mitarbeitenden gibt, aber auch für die Prozesse der Firmen, dass die Mitarbeitenden gemeinsam zusammenkommen wieder im Büro. Und dafür muss man auch die richtige Büroumgebung schaffen. Das ist eben die zweite Art der Investition. Und da gibt es Firmen, die da schon ganz gut unterwegs sind, die da auch Begegnungsflächen haben, die da Flächen haben, wo Interaktion möglich ist. Aber es gibt auch noch viele Firmen und zum Beispiel auch hier bei uns an der Universität, noch viele Büroflächen, die aus den 60er, 70er Jahren kommen und die Architektur von damals haben, wo man die engen Einzelbüros hat mit ganz engen Gängen, wo man sich gar nicht gut begegnen kann. Und das ist auch keine gute Arbeitsumgebung. Das ist eben dann die zweite Form oder die zweite Dimension, wo Investitionen stattfinden müssen. Und das ist schon eine Herausforderung, gerade wenn es um Firmen auch geht oder Organisationen mit beschränkten Budgets, wo man sich sehr genau überlegt, lohnt sich das jetzt wirklich? Und aus meiner Sicht das klare Credo, ja, bei beiden Sachen, also Ausstattung zu Hause der Mitarbeitenden, aber auch Büroflächen, dass die besser gestaltet werden, sollte man investieren.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass eben einige Firmen eben noch nicht so weit sind. Können Sie da oder sehen Sie ein Land, das vielleicht da schon Vorreiter ist, oder ist das Deutschland da einigermaßen gut vorne dran, oder gibt es wirklich jemand, die uns zeigen, wie es eigentlich geht?
Also man kann einmal zwischen Firmen, man kann zwischen Länder differenzieren. Ist schon so, dass es man tendenziell sieht, das hat man ja auch so der Presse ein bisschen entnommen, anekdotisch, dass große Firmen, die DAX 30 Unternehmen, alle gesagt haben in Umfragen, sie wollen das fortsetzen. Die haben sich teilweise auch vor Corona schon sehr substanziell über Bürokonzepte Gedanken gemacht, weil die eine strategische Personalmanagementabteilung haben mit Leuten, die sich nur um solche strategischen Fragen Gedanken machen und die natürlich auch um viel größere Flächen und Vielzahl von Mitarbeitenden sprechen. Also da gibt es schon einige, die da unterwegs sind. Mal ein Beispiel, zum Beispiel die AXA-Versicherung, mit denen hatte ich auch schon mal zu tun, die so ein sehr modernes Bürokonzept haben, sich immer schon Gedanken haben, wie wirkt sich unser Bürokonzept auf die Kultur in unserer Organisation aus, wie sich die Leute auch identifizieren mit der Organisation. Das ist so ein Beispiel. Oder auch mit der württembergischen Versicherung, da bin ich auch gerade im Projekt unterwegs, auch eine Doktorandin von mir, das so ein bisschen bevorsteht, die Transformation. Die haben auch so einen neuen Campus gebaut, der genau das Ziel hat und auch schon vor Corona das geplant, wo man bessere Interaktionsflächen zusammenbringen kann. Das andere ist so dieser Ländervergleich, und da geht es ja auch um die politische Regulierung oder auch um die so nationale Arbeitskultur, und da gibt es schon auch ein paar Länder, wo auch vor Corona das durchaus schon mehr üblich war, auch flexibler zu arbeiten. Das ist zum einen die Niederlande, die schon sehr viel stärkere, flexible Büromöglichkeiten haben, Arbeitsmöglichkeiten haben als bei uns. Das Arbeitsrecht ist da ganz anders, aber auch zum Beispiel in Finnland ist das ganz stark schon ausgeprägt worden, auch vor Corona. Was aus meiner Sicht damit zusammenhängt, zumindest soweit ich da auch über die Forschungsergebnisse informiert bin, dass da eben das vorherrscht, was wir ganz am Anfang besprochen hatten mit der Führungskultur, dass da sehr viel auf Vertrauensbasis gemacht wird, dass es einen Vertrauensvorschuss gibt, dass man das Gefühl hat, das kann ich gut machen. Wir sind da auf in der Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden, zwischen Führungskraft und Geführten, wo man auf einer Vertrauensbasis zusammenarbeitet. Und sowas hat sich da kulturell schon viel stärker etabliert und hat dazu geführt, dass es da auch eine Regulierung gibt, die das stärker ermöglicht und sogar fördert, aber dass auch einfach real in den Organisationen stärker gelebt wird. Und nochmal, wo sind wir in Deutschland? Wir sind vor Corona im unteren Drittel im OECD-Vergleich bei solchen Homeoffice-Arrangements und so flexiblen Arbeitsmöglichkeiten.
Sie haben gerade auch eben die Vertrauensbasis angesprochen. Gibt es in dem Sinne dann im Homeoffice auch weniger Möglichkeiten der Unternehmen, die Mitarbeiter wirklich zu kontrollieren? Also ist es dann wirklich die einzige Möglichkeit der Unternehmen zu sagen, wir müssen auf diese Vertrauensbasis bauen, oder gibt es da andere Möglichkeiten, die Unternehmen nutzen können?
Naja, theoretisch, ich bin jetzt nicht der Riesentechnik-Experte, aber es gibt natürlich auch schon Tracking-Tools, wo man Mitarbeitende da sich einloggen lassen kann. Man könnte sogar theoretisch, aber das ist natürlich schnell auch eine datenschutzrechtliche Frage, und in Firmen, wo es Mitbestimmung gibt, ist das natürlich absolut unmöglich in Deutschland, dass man sehr detailliert auch verfolgen könnte als Firma und Vorgesetzter, was Mitarbeitende da so digital machen. Aber gerade das sollte ja aus meiner Sicht überhaupt nicht das Ziel sein, dass man das versucht zu übertragen, was, wie gesagt, auch arbeitsrechtlich dann gar nicht zulässig ist und wäre, dass man da so eine ganz enge Kontrolle anlegt, sondern dass man eher das nutzt, und das würde ich den Firmen und den Führungskräften auch empfehlen, was wir in dieser Studie sehen, diese Euphorie, die Mitarbeiter jetzt haben, Homeoffice-Euphorie, wie das auch immer so schlagwortartig oder überschriftsartig genannt wird, die kommt ja nicht von irgendwo her, sondern die kommt daher, dass viele Mitarbeiter plötzlich diese Freiheitsgrade so wertschätzen. Ich habe Autonomiegrade, ich habe Freiheitsgrade, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, ich werde nicht ständig überwacht, was ich ganz genau mache. Und da wissen wir auch aus der Organisation und Motivationsforschung, dass daraus extreme Motivation und auch Leistungsfähigkeit entsteht. Das heißt, letztendlich, wenn ich das gut aufsetze, bin ich sogar viel produktiver dann auch als Team, als Organisation, wenn ich das gut mache. wenn ich die Mitarbeiter darüber motiviere, wenn ich die positiv motiviere, und dann kann ich mir diese ganze Kontrolle und so weiter sparen. Aber es ist schon so, immer wenn ich das jetzt vor Führungskräften zum Beispiel vorstelle, dann kommt mindestens, die kann ich immer schon voraussagen, die Frage kommt, können Sie denn sicherstellen, dass die Leute von zu Hause wirklich arbeiten? So, das ist immer schon, was dann viel verbreitet. Ja, die liegen dann da auf der faulen Haut und die gehen dann joggen und machen was weiß ich was. Aber man muss einfach mit einer anderen Führungskultur arbeiten, muss andere Ziele setzen, die Leute motivieren, wo die dran längerfristig arbeiten, dass ich den Output mir angucke und den dann auch bewerte und dann dadurch auch strikt sind und auch den kontrolliere, aber nicht im Klein-Klein da Misstrauen und Kontrolle sozusagen immer voransetze.
Sie haben ja auch gerade diese Euphorie, die neu aufgekommene Euphorie angesprochen, dass man endlich von zu Hause arbeiten kann und eben auch diese neue Freiheit gewonnen hat. Ist diese Euphorie andauernd oder gibt es da schon Anzeichen, dass die auch langsam nachlässt? Oder ist tatsächlich dieses Homeoffice wirklich die Zukunft?
Ja, also hatte ich vorhin ja schon mal so kurz gesagt, zum Beispiel diese Frage, will ich das fortsetzen? Das ist bei uns jetzt in der Studie in 14 Befragungswellen über jetzt fast schon 2 Jahre ziemlich konstant, dass das hoch ist. Was wenige Leute wollen und wo es dann durchaus so die Herausforderung gibt, ist das jetzt, wie wir es in den Lockdowns immer hatten, wo man 5 Tage von zu Hause arbeitet. Das ist dann ja auch ein sozialer Aspekt. Das wollen eigentlich nur die wenigsten so in dieser extremen Form das fortsetzen. Und da sehen wir durchaus auch die Kehrseite von dem Ganzen, also so 20%, die wir da befragen, die sagen auch, ja, ich bin erschöpft von der Situation, das ist für mich belastend, wobei man natürlich jetzt immer schwierig ist zu differenzieren. Wir haben jetzt die Corona-Situation, die ist auf vielen Dimensionen anstrengend und nicht nur von dem Homeoffice her, aber das ist nicht für jeden was und nicht besonders für jeden was in der extremen Form, aber im Großen und Ganzen mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten zu haben, sich das frei einteilen zu können, das ist von der mitarbeitenden Seite, was, glaube ich, kaum in Frage gestellt wird und wo es den großen Druck auch geben wird, das fortzusetzen. Und das ist auch so mein Credo an die Firmen. Wenn sie sich da nicht drauf einstellen, dann wird es verdammt schwierig, die guten Leute zu halten, geschweige denn gute Leute zu gewinnen. Und wir haben ja einen massiven Fachkräftemangel in Deutschland, besonders bei gut ausgebildeten Berufen, aber fast auch überall. Das heißt, da eine gute Strategie aufzubauen, das wird letztendlich auch der Markt regeln.
Ja, Sie haben auch gerade so ein bisschen die Work-Life-Balance ein bisschen angesprochen. Wenn Sie jetzt das nochmal so zusammenfassen könnten, welche positiven, welche negativen Auswirkungen hat tatsächlich die Arbeit von zu Hause aus auf die Work-Life-Balance? Gibt es da irgendwelche Ergebnisse aus Ihrer Studie, die dann besagen, dass die Menschen vielleicht Überstunden sammeln oder ähnliches?
Wir wissen da aus unserer Studie, aber aus anderen, was sehr positiv ist, was die Leute fast alle wertschätzen, aber besonders auch in einer mittleren Altersgruppe, wo man wirklich auf Familienbetreuungsaufgaben ist, das ist, dass der Work-to-Family-Konflikt runtergeht, dass man eben mehr Flexibilität hat, auch das übereinander zu bringen, was ich für Aufgaben habe, die ich privat erledigen muss, insbesondere wenn ich Kinder- oder Betreuungsaufgaben habe und wie ich arbeiten muss und dass ich das eben nicht so strikt trennen muss, dass ich da von 8 bis 5 oder von 8 bis 6 im Büro bin und drumherum muss ich alles andere ballen. Das ist 70-80% Zustimmung, wenn wir nach sowas fragen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt permanent von zu Hause arbeite, geht zwar, wie eben angesprochen, der Work-to-Family-Konflikt runter, aber der sogenannte Family-to-Work-Konflikt kann durchaus hochgehen. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, mich da klar abzugrenzen in dieser Homeoffice-Situation, auch zu sagen für mein Umfeld, aber auch für mich persönlich, wann bin ich jetzt in einer Arbeitssituation, wann bin ich in einer privaten Situation, wenn das vollkommen entgrenzt ist, dann ist das schlecht. Dann kann das passieren, dass man eben auch keinen Schluss findet für den Arbeitstag, dass man den ganzen Tag wie rumtändelt, auch zwischen diesen verschiedenen Rollen hin und her springt und dann eigentlich alles in Abend oder ans Wochenende verschiebt. Und das ist auch schon so etwas, was wir sehen, auch subjektiv in der Einschätzung. Viele sagen, ich arbeite da gefühlt mehr. Was jetzt erstmal aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive für die Firmen ja gar nicht so schlecht ist, ne? Aber für so eine Überlastung und auch Belastung schon eine Herausforderung ist. Und da muss man schon gucken, dass man da als einzelner Mitarbeiter, aber aus meiner Sicht müssen die Firmen da auch noch stärker tätig werden, die Mitarbeitenden einfach auch fit macht, damit umzugehen und eine und auch gutes Selbstmanagement zu haben, dass ich gut von zu Hause arbeite. Also gehört sowas dazu, dass ich eine gute Strukturierung für mich für den Tag habe, dass ich weiß, wann beginnt mein Arbeitstag, wann endet der auch. Am besten habe ich eine räumliche Trennung, wenn das auch möglich ist in der Wohnsituation, dass ich eine Mittagspause mache, die eben nicht nur am PC stattfindet, sondern dass ich da raus aus der Arbeitssituation gehe, wie ich das auch im Betrieb machen würde und vielleicht da essen gehen würde, dass ich sowas auch mache, dass ich zwischendurch auch kurze Pausen mache, dass ich mir realistische Ziele setze, was will ich erreichen an dem Tag, was sind generell meine Prioritäten und dass ich mich da nicht total überfrachte und dann plötzlich um 4 Uhr merke, oh, jetzt habe ich noch gar nichts geschafft, jetzt muss ich den ganzen Abend weitermachen und dann habe ich keine Erholungspausen mehr und dass man nicht in so einen Zyklus reinpunkt. Und da kann noch viel mehr passieren, weil auch das fragen wir ab und da sehen wir, dass nur 20% der Firmen oder 20% der Befragten sagen, dass ihre Firma oder ihre Organisation schon eine systematische Schulung ihnen angeboten hat zum Arbeiten von zu Hause. Und da gehören schon Schulungen zum digitalen Umgang mit Digitalisierungsprodukten oder Anwendungen dazu. Und da rechnen wir eben dann auch noch rein, was sind jetzt zum Beispiel solche Selbstkompetenzschulungen? Da findet noch ziemlich wenig statt.
Mich würde jetzt noch eine andere Perspektive sehr interessieren, und zwar eher die der Politik. Also welche Rolle spielt denn eigentlich die Politik in dieser ganzen Debatte? Sollten strengere Gesetze erfolgen, um vielleicht auch Arbeitnehmern die Möglichkeit auf Homeoffice zu ermöglichen? Oder sehen Sie das ein bisschen verhalten oder schwieriger?
Also da gibt es ja schon eine relativ intensive Debatte, seit das losgegangen ist. Auch schon in der letzten Legislaturperiode gab es da ja Bestrebungen vom Bundesarbeitsministerium, vom Arbeitsminister Hubertus Heil, da eine gesetzliche Regelung einzuführen, die da immer so gelabelt wird wie Recht auf Homeoffice. Das ist ja, wo das auch dann in den Medien unter der Debatte geführt wird. Und jetzt gibt es die Initiative ja auch wieder. Im Koalitionsvertrag ist das ja auch festgehalten, dass es da regulatorisch sich was tun sollte. Und dann gibt es da ja verschiedene Perspektiven drauf. Also es gibt dann, wo das ja auch dann in der letzten Bundesregierung auch gebremst wurde, über die CDU von der Arbeitgeberseite, die sagt, wir wollen da auf keinen Fall mehr Regulierung, da darf nicht mehr passieren, das ist ja eine Bürokratisierung und alles solche Argumente, die da angeführt werden, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, dass das ja jetzt gut funktioniert, das ist ja immer das Argument, was da jetzt angeführt wird. Dann gibt es die Gewerkschaftsseite dazu, die aus meiner Sicht am Anfang relativ indifferent waren und sich gar nicht so klar dazu geäußert haben. Inzwischen aber schon so sagen, jetzt im Januar gab es da wieder ein bisschen Debatte auch, ja, der DGB, da soll schon was geben und wir verlangen jetzt auch ein Recht auf Homeoffice. Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich notwendig? Brauchen wir so eine Regulierung? Ich hatte ja eben schon mal eine Perspektive angesprochen. Es wird ziemlich starke Markttendenzen geben, dass sich das durchsetzt. Ich glaube, viele Firmen würden sich nicht leisten können, das nicht anzubieten. So, das ist das eine erstmal. Deshalb wird sich das auch ohne Regulierung ziemlich stark durchsetzen. Es gibt das Argument dazu, wir brauchen eigentlich keine Regulierung, weil es gibt ja die Tarifparteien in Deutschland, die müssen sich ja eh einigen, was auch so ist. Also immer, wenn jetzt sowas eingeführt wird, wie zum Beispiel auch hier bei uns an der Uni oder in anderen Bereichen, wo es Mitbestimmung gibt, wir führen sowas neu ein, dann brauchst du eigentlich eine Betriebsvereinbarung. Das geht gar nicht ohne Betriebsvereinbarung. Das heißt, da gibt es eh dann einen Aushandlungsprozess, wo es eigentlich keine gesetzliche Regulierung geben muss. Aber dann kommen wir zum Aber. Wir sehen in unserer Studie, wir fragen danach auch, dass es nur in 50% der Firmen aktuell solche Betriebsvereinbarungen gibt. Und das ist ja auch so ein Trend, den wir auch in Deutschland sehen, dass die Mitbestimmung zurückgeht, dass es immer auch mehr da Bereiche gibt, wo das nicht zutrifft. Und da haben wir eben keine Regulierung. Und da könnte man jetzt schon sagen, okay, da müssen wir vielleicht schon irgendwie was machen. Auch Stichwort, wir haben eben drüber gesprochen, auch Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden oder auch ja, das Anrecht, dass da zumindest jetzt kein Recht auf Homeoffice da, sondern dass es das Optionsrecht gibt, dass darüber diskutiert wird. Da würde ich schon sagen, da könnte man drüber nachdenken. Und dann komme ich zu dem, was ich empfehlen würde, was zwingend notwendig ist. Aus meiner Sicht ist es, dass es überhaupt mal eine gesetzliche Definition gibt, was ist überhaupt Homeoffice und was ist mobiles Arbeiten. Weil was wir bisher da in dem Bereich haben, ist eigentlich eine Telearbeitsgesetzgebung. Das ist ja so ein Begriff, da denkt man schon, das kommt aus dem letzten Jahrhundert und das kommt auch daher. Das ist Telecommuting, wenn man früher mal ganz in Ausnahmefällen telefonisch irgendwie von irgendwo arbeiten konnte. Und das ist eine ganz, ganz strikte Regulierung. Das heißt, Telearbeitsplätze gibt es ja hier auch an der Uni. Das ist so eine strikte Regulierung. Wenn wir das für alle Homeoffice- und mobile Arbeitsplätze einführen würden, dann würden wir das wieder im Keim ersticken, weil das so ein bürokratischer Aufwand ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich so ein Zwischending, wie das jetzt ja auch stattgefunden hat, dass es eine pragmatische Lösung gibt für Homeoffice und eben auch mobiles Arbeiten, was ja bedeutet, man arbeitet nicht von zu Hause, sondern vielleicht auch von dritten Orten, Coworking Spaces, Kaffee, vielleicht sogar aus dem Ausland. Und da brauchen wir erstmal eine legale Definition. Allein deshalb braucht es, glaube ich, eine Gesetzesänderung, die das mal definiert, die dann aber nicht ganz strikt setzt, wie muss das genau in jedem Betrieb stattfinden. Ich glaube, das muss auch in den Betrieben ausgehandelt werden. Aber in dem Bereich sollte sich was tun. So, das wäre so meine Empfehlung. Bisschen längere Antwort.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und da würde ich dann vielleicht auch noch anschließend eine Frage stellen. Sie haben wahrscheinlich da einen genaueren Einblick, wie die Unternehmen diesen Zwang von damals eben auch bewertet haben, als es dann hieß, man muss Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist. Wie haben die Unternehmen darauf reagiert?
Wir sehen das ja bei uns in den Zahlen auch schon, zum Beispiel im letzten Jahr, wo wir ja noch einen strengeren Lockdown hatten und eigentlich ja noch eine angespanntere Corona-Situation, auch mit den noch gefährlicheren Varianten, die wir da hatten, so letztes Jahr im Januar, im Februar, da hatten wir eine Befragungswelle. Und selbst da haben wir gesehen, dass es ja wohl, wo es eigentlich eine Homeoffice-Pflicht gab, die schon so einigermaßen streng war, dass da, ich glaube, es waren so was zwischen 25% und 30% immer noch gesagt haben, sie gehen regelmäßig ins Büro, sie haben auch noch regelmäßig Präsenzmeetings, die Kantine bei ihnen hat offen, da gehen sie auch noch hin und solche Sachen. Das heißt, das wurde nicht komplett umgesetzt. Dann haben wir auch immer gefragt, woran liegt das? Das war interessanterweise fast die gleiche Anzahl der Befragten hat gesagt, das mache ich, weil das meine Führungskraft, mein Unternehmen das sagt. Das heißt, das wurde da wirklich zwangsweise gesagt, aber auch andere haben gesagt, ich mache das aus eigenen Beweggründen, weil ich eben nicht gern immer nur von zu Hause arbeiten will, sondern auch noch sozialen Austausch haben will, weil ich besser im Büro arbeiten will. Das ging von beiden Seiten aus. Was wir dann interessanterweise gesehen haben, da auch auf Korrelationsbasis, einen massiven Zusammenhang schon auch mit Corona-Infektionen, wenn man da ins Büro gegangen ist. Das war um den Faktor 8 erhöht, wenn da noch soziale Interaktion stattgefunden hat. Also das hatte auch schon eine, würde ich immer so sagen, eine ziemlich starke Wirkung auch auf das Infektionsgeschehen und war da durchaus sinnvoll. Aber wir haben gesehen, genau, das wurde nicht komplett durchgezogen. Genau, es gibt ja auch viele Betriebe in Deutschland und es gab natürlich sicher auch einige, die gesagt haben, nee, das entspricht gar nicht unserer Arbeitskultur, ich will das nicht. Und auch sagen, sobald jetzt wieder die Leute zurückkommen können irgendwie, da müsst ihr wieder fulltime zurückkommen. Manche Firmen sagen dann auch, ja, wir müssen das jetzt machen, weil sonst ist es ja ungerecht. Wir haben bei uns ja Produktionsmitarbeiter und Office-Mitarbeiter und die Produktionsarbeiter können ja nie ins Homeoffice. Deshalb bitte jetzt alle Office-Mitarbeiter wieder zurückkommen. Auch sowas habe ich schon öfters gehört. Aus meiner Sicht total das falsche Vorgehen, weil Ungleichheit dadurch aufzulösen, dass ich es für beide ungerecht mache, das ist eigentlich überhaupt keine gute Lösung. Da kann ich massive Frustration und auch Unfrieden bei den vielleicht auch ambitionierten Büromitarbeitenden auslösen. Da muss ich mir andersrum eher überlegen, wie schaffe ich es dann, in so einer Organisation insgesamt das gut zu kommunizieren und auch den Mitarbeitenden, die in der Produktion arbeiten, vielleicht sogar Wertschätzung oder vielleicht sogar mehr Gehalt zukommen zu lassen, als Kompensation dafür, dass sie nicht so flexibel arbeiten. Aber das wieder komplett zurückzudrehen, das ist der total falsche Weg.
Genau, Sie empfehlen ja auch das hybride System, weil das eben auch sehr gut ankommt von den Arbeitnehmern. Gibt es denn beim hybriden System auch negative Aspekte oder ist es bis jetzt durchweg nur positiv, was Sie da bis jetzt an Informationen haben?
Genau, also der Hybrid, genau, das bedeutet dann ja die Mischung zwischen Präsenzarbeit und mobilen Arbeiten. Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Das ist ja, wie es jetzt praktiziert wird und jetzt auch hoffentlich wieder wird, wenn jetzt die Homeoffice-Pflicht auch wieder aufgehoben wird. Das heißt, dass man ein paar Tage von zu Hause arbeitet, 2 bis 3 Tage, den Rest ist man im Büro. Und aber das ist auch kein Selbstläufer, dass das gut funktioniert. Also wir haben da zum Beispiel im letzten November in der letzten Befragungswelle mal nachgeguckt und haben dann gefragt, ist das bei Ihnen eigentlich schon systematisch? Wird das irgendwie auch gesteuert und entwickelt? Und ganz häufig nein. 70% zum Beispiel sagen dann, wenn ich ins Büro komme, bin ich trotzdem meistens im Videocalls. Das ist natürlich überhaupt keine sinnhafte Rückkehr ins Büro, sondern, hatte ich vorhin mal angesprochen, wenn ich dann zurückkomme, dann muss ich ja gucken, dass dann auch eine soziale Interaktion stattfindet. Da muss ich ja gucken, dass andere Leute, meine Führungskraft, Kolleginnen und Kollegen aus meinem direkten Arbeitsbereich auch da sind, dass ich mich da austauschen kann. Und ebenso muss dann auch Arbeit strukturiert werden. Und von der Arbeitszeitregelung, dass es gemeinsame Präsenztage gibt, dass es gemeinsame Interaktionstage gibt. Und dass es eben nicht so ist, dass die Leute an wechselnden Tagen von Montag bis Freitag kommen und sich dann gar nicht sehen. Das ist dann schwierig. Und dann kann das hybride Arbeit nicht gut funktionieren. Weil wir sehen schon ziemlich stark auch bei uns in der Studie, aber auch in anderen spannenden Studien, die coolste Studie, die es da so gibt, das ist von Microsoft in den USA. Die haben was in Deutschland unmöglich wäre, die gesamte Kommunikation ihrer Mitarbeitenden über die erste Pandemiephase analysiert. Das heißt, alle Chats, alle E-Mail-Kontakte und so weiter, alle Interaktionen, die da stattgefunden haben, haben eine soziale Netzwerkanalyse darüber gelegt und haben gesehen, dass dieses permanente Arbeiten von zu Hause massiv sich auswirkt auf soziale Bindungen, die man dann da auch objektiv messen kann, im eigenen Arbeitsbereich, aber besonders auch über den Arbeitsbereich hinaus. Und das ist etwas, wo dann Firmen natürlich massiv aufpassen müssen, dass ihnen der Laden ihn nicht um die Ohren fliegt, ne? Dass dann überhaupt die Leute sich überhaupt nicht mehr integriert fühlen, dass keine Bindung mehr da ist, dass keine gute Kommunikation, kein Austausch mehr da ist, was dann ja auch große Organisationen in ihrer Produktivität und Leistungsfähigkeit massiv einschränkt. Deshalb auch dieses hybride Arbeiten, das muss jetzt proaktiv gestaltet werden. Da ist so meine Empfehlung, was Firmen machen sollten, ausprobieren, aber konstant zu evaluieren, was funktioniert und was nicht funktioniert und nachzusteuern.
Gibt es denn, ich denke mal, dass das hybride Arbeitssystem noch ein neues System an sich ist, gibt es dazu schon genauere Studien, ob das auch wirklich dann, ob die Menschen produktiver sind, ob die Menschen sich damit besser fühlen oder ist es tatsächlich bis jetzt nur dieser Wunsch der Mitarbeiterinnen?
Nee, also ich glaube, das ist jetzt noch im Kommen sozusagen, genau. Da sind wir jetzt ja erst mittendrin. Und dieses sich genauer anzugucken und auch zu genauer zu evaluieren, müssen die Firmen machen, aber das muss sicher auch von der Forschungsseite noch genauer betrachtet werden. Aber ich denke schon, dass das aus meiner Sicht jetzt, das wäre die Theorie dazu und meine Hypothese, wenn man das eine gute Mischung das hinkriegt und eben auch nach Tätigkeiten differenziert, das ist da auch ganz wichtig, dass man guckt, welche Tätigkeiten sind eigentlich die und die definiere ich dann auch, man versucht sie zu objektivieren, die gut von zu Hause zu machen sind. Das sind Tätigkeiten, wo ich individuell für meinen Output verantwortlich bin, wo ich wenig Interaktion brauche, die kann ich gut von zu Hause machen. Welche sind aber andersrum wieder die Tätigkeiten, wo ich das eben nicht kann, wo ich viel Interaktion brauche, wo ich, um kreativ zusammenzuarbeiten, auf Synergien im Team, auf die Zusammenarbeit angewiesen bin. Und die muss ich eben wieder ins Büro zurückbringen, weil die sind eben noch nicht so gut in das Digitale übertragbar. Das wird vielleicht noch besser werden. Das ist auch immer so eine Hypothese, die ich gern sage. Also wir haben jetzt ja schon in der Pandemie gesehen, wie gut wir eigentlich jetzt doch mit diesen digitalen Tools zurechtkommen und was man da eigentlich drin auslagern kann. Und da wird es natürlich jetzt auch einen massiven Innovationsschub geben, Stichwort Virtual Reality, wo natürlich jetzt auch Riesengeld zu verdienen ist, wo die Patentanmeldungen zum Beispiel in den USA massiv nach oben gegangen sind für solche Anwendungen. Und dass es da vielleicht, das können wir uns heute noch gar nicht so vorstellen, in ziemlich naher Zeit schon Anwendungen geben wird, wo diese soziale Interaktion vielleicht sogar ins Virtuelle übertragen wird und man dann gar nicht mehr so stark zurück muss. Aber Stand jetzt, für diese Tätigkeiten, wo man zusammenarbeitet, wo man interagiert, wo man Vertrauen aufbauen muss, wo man kreativ sein will als Team, ist eigentlich die Interaktion, die physische Interaktion, die persönliche Interaktion ziemlich wichtig.
Danke für diese sehr interessante Einschätzung. Zum Schluss möchte ich natürlich auch noch, weil ich selber Studierender bin, Richtung Studium nochmal schauen. Homeoffice gibt es nämlich natürlich ja auch irgendwie im Studium. Aber viele Studierende, auch eben an der Uni Konstanz, sind eben manchmal ein bisschen unzufrieden mit der Online-Lehre. Und was können die ProfessorInnen denn aus ihrer Studie mitnehmen, um die auf ihre Lehre zum Beispiel zu übertragen?
Ja, da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ist jetzt natürlich nicht mein Hauptexpertisegebiet. Ne? Da gibt es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die da viel, viel besser sind, die sich mit didaktischen Konzepten auch für Lehre, für in der Schule, aber auch an den Universitäten beschäftigen. Aber ich kann genau trotzdem mal ein bisschen so, das ist jetzt eher meine persönliche Meinung oder meine persönliche Erfahrung jetzt von mir oder auch bei uns am Department, wo ich ja auch so ein bisschen Einblicke habe, wiedergeben. Also A ist es ja so, im Gegensatz zu den Schulen hat es ja an den Universitäten am Anfang ziemlich reibungslos funktioniert. Ne? Ohne großes Murren von allen Seiten und technisch hat es auch so einigermaßen geklappt, wurde das gleich mal transformiert und war dann ein bisschen auch so weg vom Schirm. Im Gegensatz zu der Schuldebatte, die ja die ganze Zeit da mit großer Wucht auch weiterging und da riesen immer Forderungen war, müssen wir anders machen und jetzt muss es wieder Präsenzlehre geben und so. Ne? Und die Stimmen aus den Universitäten kamen ja sehr spät und jetzt ein bisschen vermehrt, aber sind natürlich immer noch viel, viel leiser, dass das eigentlich ja auch sinnvoll ist, dass man auch da Präsenzlehre braucht. Und auch da ist es so, glaube ich, jetzt auch meine eher persönliche Erfahrung, dass es schon Möglichkeiten gibt und dass man da jetzt auch Sachen mitnehmen sollte aus dieser Phase, wo man vielleicht eben auch Hybrid-Sachen macht. Das heißt, man muss nicht zwingend für ein Seminar oder selbst für eine Vorlesung alle 12 oder 14 Veranstaltungen dann in Präsenz im gleichen Modus durchmachen, sondern vielleicht gibt es da eine Mischung auch, wo man dann auch interaktiv, digital zusammenarbeitet, auch asynchron vielleicht Sachen macht und dann wieder auch für kompaktere Präsenzphasen zusammenkommt. Aber soweit ich das wahrnehme, auch aus Befragungen von Studierenden oder auch aus persönlichen Gesprächen, gibt es ja bei vielen auch schon den sehr starken Wunsch, wieder auch stärker in Präsenz zu sein. Weil da sind wir wieder beim ähnlichen Thema und da gibt es die Analogie auch zu den Firmen für die Identitätsbildung. Das heißt, sich da auch kennenzulernen, mit der Uni zu identifizieren, aber vielmehr auch noch mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, gerade in früheren Semestern und da auch eine gemeinsame Bindung aufzubauen und sich auch gemeinsam zu motivieren, ist es, glaube ich, schon essentiell, dass man da zusammenkommt und dass es da auch so einen Rhythmus gibt, ne, wo man da irgendwie reinkommt. Andererseits, ich hatte gerade eine Radiodiskussionssendung vor 2, 3 Wochen im Deutschlandfunk, dann hat eine Studentin da auch angerufen, da wurden mir nämlich auch die Fragen gestellt, weil ich ja Professor bin, die hat dann gesagt, ja, ich will das eigentlich fortsetzen, weil das gibt mir ja so viel Flexibilität und da sind wir auch wieder bei der Analogie zu den Privatleben, Berufsleben, was ich vorhin gesagt habe, da kann ich meine Nebenjobs viel besser reinbringen, ich kann mir die Vorlesung anhören, wann ich will das gerne komplett fortsetzen, so, also diese Stimmen gibt es natürlich auch, aber Idee wäre da schon also zwingend, gerade für die ersten Semester, dass da alle Einführungsveranstaltungen größtenteils wieder in Präsenz stattfinden, wie wir das hier auch probieren und hoffentlich im nächsten Wintersemester dann auch hinkriegen, weil gerade für diese Integration, Einbindung, Sozialisation erstmal ins Akademische da überhaupt reinzukommen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da auch persönlich zusammenkommt.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung und ich möchte mich allgemein auch recht herzlich bei Ihnen bedanken für dieses unglaublich tolle Gespräch. Sie haben sehr viele interessante Fakten dargelegt und toll erklärt. Und damit möchte ich den Podcast auch gerne abschließen. Ich bedanke mich sehr recht herzlich bei Ihnen, Herr Kunze, und ich freue mich, Sie irgendwann vielleicht wieder an der Universität zu sehen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.